kann ja erstmal eine Frage stellen. Warum meint er denn, also das ist jetzt spekulativ die Frage, ne? Warum meint er denn, wird normalerweise gar nicht davon berichtet, dass zum Beispiel die Jain so ähnliche Lehren teilweise verfolgt haben wie der Buddha?
Konkurrenz.
Konkurrenz mit den Giants, meinst du jetzt, ja, oder was? Ja, möglicherweise, die gibt es ja auch, glaube ich, immer noch, habe ich mich nicht groß mit beschäftigt, wenn auch in, mit veränderter Lehre. Ja, habt ihr noch eine andere Idee?
Ja, die Konsequenz finde ich etwas weniger attraktiv vielleicht. Also wenn es sowieso egal ist, was ich mache, ja, warum sollte ich da eben das machen? Warum sollte ich Anhänger werden?
Ach so, aber das, ja, aber du meinst jetzt bezogen auf die Giants jetzt, ja, oder was? Mhm. Ja. Aber warum, habt ihr noch eine andere Idee? Warum wird über das Vorleben, also die Umstände zur Zeit des Buddha so wenig berichtet? Es gibt eine Erklärung, die Leute wissen das häufig gar nicht. Also das muss man erstmal sagen, also ganz, ganz viele Buddhisten, auch Lehrer, wissen gar nicht darüber, weil sie entsprechende Literatur dazu gar nicht gelesen haben. Die lesen dann ihre eigenen Schriften, wo sowas gar nicht drinsteht. Und fällt euch noch ein weiterer Grund ein?
Vielleicht wird seine Einmaligkeit dadurch genommen, das Besondere.
Die Einmaligkeit wird genommen, ne? Meint ihr, war es auch das, was du sagen wolltest?
Das ist so in die Richtung, also es ist so, dass man zu jemandem heraufschauen möchte, nicht mit dem Gedanken, der war ja einer von uns.
Ja, sehr gut, schön ausgedrückt, finde ich, ehrlich gesagt.
Der war ja einer von uns, sondern wir möchten so sein wie er.
Das ist inspirierender, ne? Wenn man sieht, der hat alles von selber erfunden und so, der hat die Weisheit quasi von selber bekommen, als wenn man sieht, der ist auch nur ein Produkt seiner Zeit. Und das ist kann der eine Grund sein, unter Umständen der andere Grund, dass die Leute es dann aber auch gar nicht mehr wissen, weil es eben dann nie berichtet wird. Und sowas schreiben dann eher Buddhologen, also Leute, die sich aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Buddhismus beschäftigen, während der, ja, es nützt, wie gesagt, der Inspiration nicht so stark. Ne? Genau, denn wir haben noch nicht was inhaltlich Neues gemacht. Genau, und machst du die Tür dazu? Oder anlehnen reicht, falls doch noch jemand kommt. Ja, jetzt waren wir also so weit. Der Buddha hat die vier edlen Wahrheiten unterrichtet. Was ist das? Und das wird berichtet im sogenannten Dhamma Chakapavatana Sutta. Ich habe jetzt nicht geguckt, was das heißt, also wie das übersetzt wird. Ah, da steht ja die Lehrrede, aber ich weiß nicht, ob das die wörtliche Übersetzung des Titels ist, die Lehrrede vom Ingangsetzen des Rades der Lehre. Also man geht davon aus, dass Lehre wird immer als Rad dargestellt. Ja? Und die wichtigsten Inhalte dieser Lehrrede sind der mittlere Weg, der achtfache Pfad, die vier edlen Wahrheiten, die Aussage, der Buddha ist erwacht und wird nicht mehr wiedergeboren, was ja sein Ziel war, Auswirkungen, die das hat auf die ganze Welt und der Stromeintritt von Kondana. Stromeintritt ist sowas wie die erste Etappe auf dem Weg zum Erwachen. Ja, also der erste Einschnitt, wo man sagt, ja, der wird jetzt, ich glaube, nach 7 weiteren Leben, sagt die traditionelle Lehre, wird er spätestens erwacht sein, wenn er den Stromeintritt hatte. Ne? Und der mittlere Weg, da sagt dieses Sutra, also diese Bericht von den Lehren des Buddha, den Lehrreden und den Geschichten des Buddha, sagt, zwei Extreme sollten nicht von jemandem verfolgt werden, der in die Hauslosigkeit gegangen ist. Welche zwei? Das Suchen nach sinnlichem Glück in Sinnesvergnügen, denn dies ist niedrig, vulgär, ein Weg der Weltmenschen, schändlich und hinderlich. Und das Suchen nach übertriebener Askese und Selbstqual, denn dies ist schmerzhaft, schändlich und hinderlich. Ohne in eines dieser Extreme abzugleiten, ist der Tathagata, der Buddha, der so gegangene, zum mittleren Weg erwacht, der zur Einsicht führt, der zum Wissen und zum Frieden und zum Erwachen führt. Und was ist dieser mittlere Weg? Es ist der edle achtfache Pfad. Und man sieht hier schon, dass so Sinnesvergnügen hier nicht so positiv gesehen wird. Ja, ob man das so mag oder nicht. Ja. Aber es geht eben darum, den mittleren Weg, also man hat ja sowieso Sinnesvergnügen, ob ich das suche oder nicht. Das Entscheidende ist, das Suchen nach Glück in Sinnesvergnügen, das wird abgelehnt. Ja, dass man ja auch so Sinnesvergnügen hat, die haben ja auch gegessen und das hat vielleicht auch geschmeckt. Das wird nicht abgelehnt. Aber dass man das Heil darin sucht, das wird abgelehnt. Und eben diese übertriebene Askese, die er vorher gemacht hat, da hat er ja gelernt, das funktioniert nicht. Ja, spricht er das Ruhrgebiet. Und die erste edle Wahrheit heißt dann, das ist die Wahrheit vom leidvollen Unbefriedigen. Jetzt muss ich sagen, ich war jetzt mal inkonsequent, habe die Übersetzung von Paul Köppler genommen. Und der Paul Köppler hat ein Buch gemacht über die Lehren des Buddha, wo er viele Sachen aufgezählt hat, aber er ist in den Übersetzungen etwas frei unterwegs. Ja, also wenn man die authentischen Übersetzungen des authentischen Dingsbums lesen will, dann würde ich Bhikkhu Bodhi zum Beispiel empfehlen oder palikanon.com, glaube ich, ist das. Ja, da findet man Übersetzungen, die auch wörtlich sind, aber inhaltlich stimmt das natürlich schon, was der Köppler da schreibt, ne? Also die Wahrheit vom leidvollen Unbefriedigenden, Geburt, Alter, Krankheit, Sterben und Schmerz sind Leiden. Das ist ja relativ offensichtlich bei Geburt wegen der Wehen und das Kind schreit ja dann auch, wenn es auf die Welt kommt und so. Ja, das kann man ja auch mit der Geburt noch vertreten. Wer klagt, sich sorgt, niedergeschlagen oder verzweifelt ist, der leidet. Würden wir wahrscheinlich auch nicht bestreiten. Aber es geht noch weiter. Wer mit dem verbunden ist, das er nicht liebt, der leidet. Wer von dem getrennt ist, das er liebt, der leidet. Wer das nicht bekommt, was er sich wünscht, der leidet. Also wir sehen daran, dass hier dieser Begriff Dukkha ist, der Pali-Begriff, das kommt wahrscheinlich später nochmal. Der Begriff Dukkha, wenn man den mit Leid übersetzt, hört sich so dramatisch an. Aber deswegen habe ich bei einer anderen Folie auch geschrieben, Leid unbefriedigt sein. Denn wenn ich nicht bekomme, was ich mir wünsche, ist es ja kein massives Leid. Ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mein iPhone, da funktioniert nicht mehr so richtig, ja, oder der Kollege hat ein iPhone Nummer 16, ich weiß nicht, was ist die aktuelle Version, ich habe nur Nummer 13, ja, dann möchte ich vielleicht auch jetzt das 16 haben, aber ich leide nicht, hoffentlich nicht, darunter, wenn ich das nicht bekomme. Aber es ist vielleicht unbefriedigend. Ne? Also ich werde nicht befriedigt in meinem Wunsch, wie schwach er auch sein mag. Und das ist auch mit gemeint. Ja? Also erstmal einfach das Konstatieren, die erste edle Wahrheit, das Leben ist unbefriedigend. Ja, weil es immer wieder mit Momenten des Unbefriedigtseins verbunden ist, auch wenn es auch glückliche Momente und Menschen Momente des Befriedigtseins gibt. Und dann wird gesagt, diese edle Wahrheit vom Leiden muss vollkommen verstanden werden. Also es geht darum, erstmal das zu verstehen, dass das Leben unbefriedigend ist. Ich spreche jetzt immer aus als Vertreter des Buddhismus. Und das hat mit meiner Meinung, ich denke, das stimmt, aber es kann durchaus sein, dass ich auch mal was vorstelle, wo ich denke, das stimmt nicht, aber das sagt der Buddhismus. Dann sage ich das nicht immer sofort, vielleicht sage ich es irgendwann mal oder auch nicht. Und hier sehen wir mal den Dalai Lama, wie er das ausdrückt. Ich möchte euch ja auch buddhistische Lehrer vorstellen, das war ein bisschen in meiner Umfrage ein bisschen missverständlich. Also die kommen jetzt nicht hier hin, aber wir sehen sie dann. Ja.
Das wäre zum ersten Mal.
Aber man kann ja die Meditationswochenenden besuchen, da kommen wir dann auch hin. Gut. Der Dalai Lama äußert sich auch dazu ein bisschen verheddert, aber wir werden das zu einer Übung auch nutzen. Und ich habe ja einen Weg gefunden, wie ich auch Untertitel produzieren kann.
I think firstly, peace of mind must develop within ourselves. We can't buy peace of mind from supermarket or from medication. Now, you see, our life, global level or national level, or individual family level or individual level, problem there. Endless problem. Buddha described that as samsara, the suffering nature, right? And our very existence is in the nature of suffering. Buddha never stated our life is a very happy one. If we are very happy, then no need to try to practice dharma and reach nirvana. Then not necessary. So therefore, the problem there, you must take for granted there because of the causes of conflict or differences always there, suffering always there. This very body, the basis of illness, basis of problem. Now understand that reality. Meantime, the possibility to overcome these problems, according to Buddhism. So therefore, looking the possibility of cessation of suffering, then you get some kind of hope.
Aufhören des Leidens ist gemeint.
And think more that line while you are engaging your worldly life. Then make more balance. That's the only way. So peace must create by yourself through I think basically Buddha's teaching helping us to develop realistic attitude. Problem there. Understand that. Yeah, okay, that's a problem. But I can, that problem, once you understand that problem, that problem will not disturb your mind much. If you just look problem and want, life is very pleasant and I'm facing life is very good, very pleasant, very joyful, yet I'm confronting some unnecessary or some kind of something, my case is a special sort of problem I'm facing.
That I don't deserve.
You see, that kind of attitude is the real causing of our mental problem. If you understand, there are problems. I think 6 billion human beings, including myself, including these enemies, all have some kind of problems. Now I myself last now 51 years as a refugee. There are a lot of problems inside Tibet. If I only look that side, then more disturbances. But we are carrying our struggle truthfully, honestly, transparently. That give me more inner strength. And more inner strength brings truth, because brings inner peace, yes. Like that. So like that. I think firstly important is your life, your business work must carry with honest. If you yourself, a little too much clever, telling lies here and here, then you won't be happy. Must carry honestly, transparently, truthfully. Then there's no point to regret. So we must be very realistic approach. And basically, our life must be based on truth, honest. These are very important, isn't it?
Er hatte ein bisschen Probleme mit dem Englisch und deswegen hat er seinen Helfer da an der Seite sitzen, der immer ab und zu was zuflüstert. Was habe ich denn hier produziert? Das ist ja interessant. naja, gut. Ja, aber hier steht es ja auch nochmal. Also der Dalai Lama sagt jetzt in Kurzform, inneren Frieden kann man nur im eigenen Geist erreichen, denn unser Leben ist immer mit Leiden verbunden oder unbefriedigt sein. Und das ist ein Problem. Aber sobald wir dieses Problem verstehen, wird es unseren Geist nicht mehr stören. Und der Buddhismus hilft uns, eine realistische Einstellung zu entwickeln. Wenn ich denke, das Leben wäre angenehm und mich dann wundere, dass ich unnötige Probleme erfahre, die ich nicht verdiene, dann habe ich ein Problem. Ich könnte sagen, wenn man das Problem als Problem sieht, dann hat man ein Problem. Das Problem ist essentieller, immer da sein da, das ist die buddhistische Idee oder seine Idee, Bestandteil des Lebens. Jeder erfährt Leid. Es gibt gar keinen Grund zu sagen, das habe ich nicht verdient oder ausgerechnet ich oder so. Ja, das ist die Idee. Wenn ich aber realistisch aufs Leben blicke und sehe, dass Leiden zum Leben dazugehört, werde ich inneren Frieden entwickeln. Ganz simple Idee. Und jetzt nutzen wir diese Aussage dazu, eine Kontemplationsmethode zu machen, die ich euch jetzt kurz erkläre, eigentlich ganz einfach. Kontemplation, denn wir machen das mal erstmal praktisch zweimal und dann erkläre ich später noch mal theoretisch, eventuell an dem Mittwoch dann, aber vielleicht heute ein bisschen theoretisch was zum Thema Kontemplation. Also man unterscheidet nämlich zwischen Meditation und Kontemplation im Buddhismus, buddhistische Begriffe. Wer war derjenige mit den Exerzitien? Ach, du bist das, ja, alles klar. Denn ich habe mal erfahren, dass die Meditation und Kontemplation im Christentum genau umgekehrt herum genutzt werden. Stimmt das?
Ja. Also im Christentum ist man gucken, da wieder unterschiedliche Richtungen und Strömungen.
Die auch wieder unterschiedlich, genau.
Das ist
okay.
Auch wieder ein ganz großes Feld. Aber ich glaube, die Essenz, da gibt es viele Ähnlichkeiten
tatsächlich. Ja, also auf jeden Fall, hier ist die Unterscheidung jetzt für unsere Zwecke die folgende. Meditation, da geht es um Erfahrungen, die man macht. Zum Beispiel Stille, Ruhe, Glück und so weiter. Und bei Kontemplation geht es um die Auseinandersetzung mit Inhalten. Das Reflektieren von Inhalten, das Ideen entwickeln zu Inhalten und so weiter. Das kann dann in Meditation münden, aber erstmal ist es etwas, was sich mit Inhalten beschäftigt. Also was wir jetzt machen, wir beschäftigen uns mit dem Inhalt dieser Aussage, die ihr vor euch liegen habt, die ihr hier seht. Und jetzt machen wir eine sogenannte dialogische Kontemplation. Das heißt, es ist durchaus anspruchsvoll. Die Aufgabe ist jetzt für euch, dass ihr Meditationshaltung oder wie auch immer, dass ihr im Geist mit euch selber diskutiert, indem ihr zwei Seiten bildet. Die eine Seite sagt oder argumentiert, dass das richtig ist, was der Dalai Lama sagt. Die andere Seite sagt, dass das falsch ist, was der Dalai Lama sagt. Also man könnte auch sagen, die eine spricht dafür, was spricht dafür, die andere, was spricht dagegen. Und ihr sollt also innerlich dass euch mit dieser Thematik auseinandersetzen und dann hinterher könnt ihr mit anderen kurz drüber reden, was ist dabei rausgekommen. Okay? Probiert's einfach mal. Es ist schwierig, das mehr anzuleiten als das. Ja? Also probiert mal, was das mit euch macht, wenn ihr so damit umgeht. Ihr könnt ja auch an die Leinwand gucken dafür. Ich mache auch mit. Ich habe aber kein Exemplar mehr bekommen, oder? Nein. Habe ich jetzt gar nicht verteilt, ne? Ja, dürft ihr mir ruhig sagen, Leute. Dann mache ich das jetzt nochmal für alle Fälle, dann kann ich mir auch eins nehmen. Vielleicht sage ich ein, zwei Sachen dann nochmal dazu oder lese es nochmal einmal vor. Ja, aber ich werde jetzt nicht viel anleiten. Das warte ich erstmal, bis es rum ist. Dem Buddha war es nämlich wichtig, dass man seine Lehre, also wirklich sich mit seiner Lehre beschäftigt. Die Lehre ist im Buddhismus sehr wichtig. Es ist nicht nur die Meditation, die wichtig ist, sondern auch, was er unterrichtet hat und auch die innere Auseinandersetzung. Das soll sich tief im Geist verankern und das geht's nur, wird es nur, wenn man sich damit auch auseinandersetzt. Das ist eine Form, sich damit auseinanderzusetzen, die Kontemplation. So. Am besten versucht erst einfach in eine angenehme Position zu kommen, wie auch immer sitzt, und ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Dann lese ich euch nochmal den Text vor zur Erinnerung. Ihr dürft aber zwischendurch auch nochmal drauf gucken immer. Inneren Frieden kann man nur im eigenen Geist erreichen. Unser Leben ist mit Leiden verbunden. Das ist ein Problem. Aber sobald wir dieses Problem verstehen, wird es unseren Geist nicht mehr stören. Lassen wir es erstmal dabei. Im eigenen Geist kann man inneren Frieden erreichen, auch wenn das Leben mit Leiden verbunden ist. Das Problem, so müssen wir verstehen, dann wird das unseren Geist nicht mehr stören. Und dann versucht mal, Argumente dagegen und dafür zu finden. Wer will, kann sich dabei auch wirklich vorstellen, wie man argumentiert miteinander, mit der einen Seite des Geistes, mit der anderen. Er ist nochmal einen anderen Teil des Textes vor. Der Buddhismus hilft uns, eine realistische Einstellung zu entwickeln. Wenn ich denke, das Leben wäre angenehm und mich dann wundere, dass ich unnötige Probleme erfahre, die ich nicht verdiene, dann habe ich ein Problem. Wenn ich aber realistisch aufs Leben blicke und sehe, dass Leiden zum Leben dazugehört, werde ich inneren Frieden entwickeln. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und versucht auch für eine Meinung, die ihr nicht habt, mal zu argumentieren innerlich. So, ich denke, das reicht erstmal. Und setzt euch doch jetzt mal in einer Gruppe 10 Minuten mit, sagen wir mal, 3 Leute, ist vielleicht ganz gut, zusammen und diskutiert die Fragen, die entweder die euch selber gekommen sind oder was dafür und dagegen spricht. Es gibt Argumente dafür und es gibt aber auch Argumente dagegen. Und einfach offen dafür, dass da was Richtiges dran sein kann, aber möglicherweise es auch nicht die ganze Wahrheit ist und so, damit man sich wirklich damit auseinandersetzt. Und sucht euch selber mal aus. Also, nehmt jemanden, mit dem ihr jetzt noch nicht, den ihr noch nicht kennt, die anderen beiden möglichst. Damit wir uns untereinander auch ein bisschen kennenlernen. Das ist ja auch eine Funktion solcher Aufgaben. Und euch draußen stecke ich jetzt wieder. Euch stecke ich jetzt wieder in zufällig ausgewählte Breakout-Sessions. Dann habt ihr schon verabschiedet. Also ich hoffe, dass das jetzt eine andere Stimmung ist. So. Manfred müsste jetzt eigentlich beitreten. Gut. Anna? So. So, Anna, jetzt müsstest du auch beitreten, gegebenenfalls.
Hast du das denn geschafft? Ich fand es sehr schwierig, eine andere Position einzunehmen, ehrlich gesagt. Und bei dir? Und so konzentriert zu bleiben. Ja. Also nicht bezahlt. Ich bin da auch nicht so weit gekommen. Ich hätte gerade ja, schön, dann weiß ich, dass es das hier ist. Aber man sieht sich doch
nicht. Also so mein Wissen, sehr intellektuell. Okay. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich fand das nämlich gerade schwierig. Ne? Dann bin ich auch ganz bei dir. Ich habe nur überlegt, wenn ich noch sozusagen diese Geschichte warum? Warum passiert mir? Also es geht mir gar nicht so.
So habe ich das verstanden.
Warum ausgerechnet ich? Also wenn man in diese Perspektive dann geht, dann leidet man ja noch mehr. Dann hat man nicht nur das Problem, sondern also das, was tatsächlich da ist, das Leiden, also die Schmerzen, sondern ich denke auch noch die ganze Zeit darüber, ja, ich kann alles andere überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Also wenn ich mal ausfällt, so, oh, und das ist, was man als Jahr mit dem Zeit, ohne jetzt zu sagen, dass es nicht spät kommt, ich habe das bisher zu entwickeln, aber wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich bin so verspannt, die ganze Zeit denke ich, ich kann mich überhaupt nicht so verspannt. Und dann muss ich auch mehr arbeiten. Und wenn ich da überhaupt nicht raustreten kann, dann leide ich, wenn ich aber sage, okay, ich sitze hier, die Sonne scheint, ich bin heute, ich bin los, und man wirklich
Und dann erst kann man halt aufhören, weil wenn ich mit Gedanken darum kreise und mich also vielleicht, also nicht nur akzeptiere, sondern darum kreise, dann werde ich, wenn mein Geist sich betrifft, das habe ich gedacht, ja auch immer was finden. Dann habe ich das gemacht, das ist das, was ich habe. Ich werde nicht jetzt insofern konnte ich dem voll zustimmen, konnte aber auch sagen, boah, ich habe ja auch Scheiße gemacht. Ich weiß nicht, wie ich das wieder dann geht es mir jetzt auch nicht besser, dass ich das mache. Und dann werde ich wieder da bin ich dann auch wieder bei dir, das ist jetzt erstmal, dann ist es so ziemlich abstrakt. Was ich nicht gedacht habe, was mir jetzt da einfällt, du könntest ja auch denken, boah, ich habe so gut gemacht.
Sehr schwierig.
Also ich habe noch alles, was ich so erfahre. Ich habe mir gut ernährt, ich habe schon alles von jenes gemacht. Und du hast den Partner, das und das.
Genau.
Die oder kann ich einfach sagen, es ist, wie es ist, und ich leide aber nur unter der Geschichte, die ich noch zusätzlich erzähle, dass ich Angst habe, das was ganz schön ein bisschen also, dass ich übermäßige Ängste und Sorgen, Gedanken und unterschiedliche Gedanken auf das eigentliche Leben, also auf den Tag, in dem es ist, da kann ich wieder damit gehen und sagen, akzeptiert, ja, ist dann nicht mehr leiden, ich habe zwar selber die Erfahrung nicht gemacht, aber ich habe neulich eine Sendung gesehen, die war auch etwas mit Akzeptanz. Da war eine Frau, also die war Mitte 40 und die haben sie im Hospiz gesehen. Ich habe auch nie gemerkt, dass sie nicht so viel noch nicht ganz erwachsen, aber auch erwachsen. Und ich habe mit allem, die konnte die Sonne um uns lassen. Und mir ist alles, was in sich ist, außen vor, Furcht, wenn man nicht so blöd sein weil ich dachte, doch, es gibt es. Sie können sich ja auch die ganze Zeit krank machen. Ich und jetzt habe ich nur eine Woche. Alles annehmensvoll und saß da und strahlte ein Spiegel aus und sie wurde auch interviewt. Also, irgendwie als Schulbeispiel gezeigt. Ich kann das jetzt nicht wiedergeben, aber meine Güte, das hat mich echt. Da dachte ich, ja, weil es ist immer leiden und wir werden alle sterben und hoffentlich ganz so schlimm krank, aber also hatte ich die Schmerzen. Die war ja palliativ sehr gut gesagt. Also sie saß auch so, das konnte ihr Tee
das kann ich mir nie mehr vorstellen.
Genau, das ist schön. Das ist die Frage.
Ja, wirklich kaputt.
Das ist ja klar, kannst du sagen, ich das auch nicht. Wenn es sehr Ich kann es mir für mich jetzt nicht vorstellen, aber es gibt, wenn ich so Leute, die es ja mit Steven Hawking oder ja, genau. Ich denke, warum hätte der in den Sack hauen, wenn er einen in den Sack hauen hätte, dann hätte er die Zeit ganz wenig. Der war so ein Mensch. Ja, das ist ja kann ich mir doch verabschieden. Ich verfolge mich nicht, ob ich verfolge. Aber ich glaube, nur das auch ja Schmerzen. Oder halt, inwieweit ist man so verantwortlich? Das ist unser Thema, weil es uns geht um Besetzung. Man muss alles selber tun. Weil was ist denn mit dem anderen? Bei Männern haben wir ja wenn ich dann mit einem solchen Hose, er schießt mich. Und ich finde das ganz gut. Also, ne, das ist ja dieser Euthanasie, die sind auch alle Nazis gewesen. Und insofern habe ich mich in eine ganz andere Richtung entwickelt, weil ich das immer ganz schlimm fand, weil dann ist man schon schnell bei diesem lebensunwerten Leben. Natürlich hat jeder Mensch selber das Recht zu entscheiden. Das meine ich. Aber ich komme aus der Richtung, wir sind alle kein Glauben, alle auf Hilfe angewiesen. Und ich betreue auch Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Also jetzt nicht körperlich behindert, aber ich habe auch so eine und wo ich erlebe, warum hast du da okay, da kann ich nur sagen, ja, das kann passieren, das weiß ich. Und dann würde ich auch Hilfe annehmen, aber wie gesagt, das ist ein ganz anderes Problem. Der hat immer das Beispiel, die einfach selber nicht von den Eltern das vermag ich nicht zu sagen. Aber ich weiß, dass es das gibt, dass Leute, die sozusagen im Schicksal angenommen haben, im Frieden leben und alle, die dagegen kämpfen oder andere Ziele haben und gedacht haben, wenn sie jetzt ganz reich sind, da kann ich mir gut haben, Leute sind reich, aber ein Arschloch und wollen immer nur noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich bin schon gecheckt und ich habe Todkranke gesehen, die glücklicher als, weiß ich nicht, als ich oft manchmal Menschen ruschen dazu. Dann ist das relativ witzig, dass man sich selbst ein bisschen und deswegen denke ich, es ist natürlich nie klar, aber dann ist man wirklich, ich weiß nicht, was ich mit sich selbst
morgen
gibt. Das weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, dass sie keine Probleme haben. Das will ich auch nicht. Ich weiß nicht, dass es Leute gibt, ich kenne sie seit 20 Jahren zum Teil, was man lösen könnte. Und wenn ja, ist das nicht. Pass auf, ich könnte das noch folgendes. Das kommt so. Das will ich. Dann und deswegen weiß ich, wenn sie das nicht kennen, hätten sie das vergessen, weil das ihre Weltanschauung ist, die ich gerade sagen. Und von daher habe ich eben selber auch Erfahrungen gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was man auf so ein Schiff machen kann. Oder ja, es geht nicht darum, immer so schön zu leben, das positive Denken, das wird auch zu verwechseln. Das meine ich halt. Ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, aber dann gehst du zu weit von meinem Mund.
Aber dann ist du in deinem Mund.
Dann ist der ja so ganz gesund. Ja, aber ich fand es unheimlich schwer. Ich bin da doch sehr bei dem Tensei dazu, der das so sagt. Ne? Und dann muss ich mich schon ansprechen und sagen, nein, das ist anders. Das war eher meine Schwierigkeit. Also ich kann da sehr gut mitspielen. Und ich finde es schwierig. Also wenn ich weiß, ne, von Heim erstmal alle gibt es da mein Herz zu
Weiter. Also wer noch auf die Toilette muss, möge das jetzt tun.
Genau. Knabbern ist eröffnet.
Was ist eröffnet?
Knabbern ist eröffnet. Und das ist auch knistern.
Ja. Ja, es gibt, Augenblick, es gibt jetzt. Jeder darf sich gerne ein kleines Schokoladenei nehmen, aber er sollte es nicht essen. Also zumindest jetzt noch nicht.
Ist das aber, ein Spiel? Oder?
Ja. Man wird es aber gerne angucken und übers Essen nachdenken. Leider kann ich keine virtuellen Eier, Schokoladeneier verteilen. Gut. Immer. Und einer von uns draußen, irgendwo war doch die Anna kurz in der Gruppe und dann war sie wieder weg. Hat die Probleme mit irgendwas?
Ja, die ist verloren gegangen. Die war eingefroren und dann war sie weg.
Ja, ja.
Technische Art oder was?
Ich vermute, dass ihr Internet irgendwie verloren gegangen ist. Keine Ahnung.
Ah ja, ja, okay. So, da gebe ich jetzt mal wieder.
Hast du schon eins?
Ja, also ich habe noch eine zweite Tüte, wenn die nicht ausreichen. Hat jeder ein Schokoladenei bekommen? Das ist jetzt nicht akut wichtig, aber dann haben wir die schon mal verteilt. Wie gesagt, gerne angucken und drüber nachdenken, aber nicht essen. Dafür hat sie Ersatzbefriedigung.
Ja,
sehr gut. Genau, weg vom Schokoladenei hin zum Studentenfutter. Gut, ich gebe noch mal frei. Ein bisschen machen wir noch und dann gibt es ja auch sowieso Mittagspause. Ja, so, und dann ist das groß genug draußen wieder?
Ja.
Alles klar. Also, es gibt verschiedene Kontemplationsarten. Also, ihr könnt das Fenster gerne auflassen, ihr könnt es aber auch gerne jetzt zumachen, wenn es zu kalt ist. Es gibt verschiedene Kontemplationsarten. Eine ist eben diese dialogische, dass man quasi innerlich diskutiert mit sich selber. Ne? Und das soll natürlich dazu führen, es ist nicht so ganz einfach, finde ich, ehrlich gesagt. Aber es soll dazu führen, dass man eben mal das Problem von mehreren Seiten beleuchtet. Was man ja aber auch in einer Gruppendiskussion oder mit Diskussion mit anderen gut machen kann. Ja. Gibt es auch in der Therapie diese Form. In der Gestalttherapie gibt es so eine Übung auf zwei Stühlen. Wenn man innere Konflikte hat, das ist eigentlich eine ähnliche Idee. Ne? Auf dem einen Stuhl ist die eine Seite des Konflikts und auf dem anderen Stuhl die andere Seite des eigenen inneren Konfliktes. kann man auch zu Hause ausprobieren, wenn man möchte.
Habe ich gedacht, das ist aber komplizierter, kann ich nicht. Aber so Block für Block fand ich das dann doch einfach, so im Zielgespräch zu gehen. War eine gute Übung.
Genau, und es fördert ja auch so eine Art differenziertes Denken und so. Und wir müssen jetzt gar keine gemeinsame Lösung dafür haben. Ich habe gerade assoziativ gedacht, der Ajahn Brahm sagt ja immer, und das kommt später beim Thema Krankheit, die Leute sollen sich nicht sagen, es ist falsch, ich bin krank, sie sollen sich sagen, es ist richtig, ich bin krank. In dem Sinne, dass ja jeder krank wird, dass es ganz normal ist, krank zu sein, es ist nicht unnormal krank, sondern es ist ganz normal. Wir sind ja alle in unterschiedlichen Stadien unserer Krankheiten, könnte man sagen. Ja. Und dann hat man zumindest die Aversion gegen die Krankheit erstmal abgebaut. Das heißt ja nicht, dass man nicht was dagegen tut, aber dass man jetzt nicht immer eine zusätzliche innere Konflikte produziert. Das ist dieselbe Idee eigentlich. Ne? Denn es gibt, sagt der Buddhismus, zwei Arten von Leid. Auch das aus irgendeinem Sutra, vielleicht habe ich es auch geschrieben, Samyutta Nikaya, also eine andere Form. Nikaya ist immer Korb und Samyutta bin ich jetzt gar nicht sicher, als einer der sogenannten Körbe der Lehrreden, weil die früher als Rollen verwahrt wurden und die standen dann in Körben. Deswegen heißt das immer Nikaya. Ja. Da sagt der Buddha, erfährt ein unerfahrener Weltmensch, also wir, oder auch nicht, ein schmerzhaftes Gefühl, fällt er in Kummer und Sorge und klagt darüber. Er erfährt zwei Gefühle, ein körperliches und ein geistiges. Das erste Gefühl ist der Schmerz, meinetwegen, und das zweite Gefühl ist meine Klage über den Schmerz. Angenommen, man würde einen Mann mit einem Pfeil verletzen und gleich darauf mit einem zweiten Pfeil, sodass der Mann ein Gefühl erfährt, das von zwei Pfeilen verursacht wird. In der gleichen Weise erfährt der unerfahrene Weltmensch ein schmerzhaftes Gefühl immer auf zweierlei Art, als körperliches Gefühl und als geistiges. Während er das schmerzhafte Gefühl erfährt, hegt der unerfahrene Weltmensch Abneigung dagegen und sucht die Freude der sinnlichen Zerstreuung. Und warum? Weil der unerfahrene Weltmensch keinen anderen Ausweg in Bezug auf schmerzhafte Gefühle kennt, als die Ablenkung durch sinnliche Zerstreuung. Kann man jetzt teilen oder nicht, aber dass das funktionieren kann, ist ja vielleicht klar. Ne? Das lenke ich mich irgendwie ab. Wenn aber jetzt der erfahrene, edle Schüler ein schmerzhaftes Gefühl empfindet, ist er nicht traurig, jammert oder klagt nicht. Er empfindet nur ein Gefühl, ein körperliches, kein geistiges. Ich hatte ja gerade die starken Zahnschmerzen über längere Zeit, da war ich nicht sicher, ob ich ein erfahrener, edler Schüler oder doch ein unerfahrener Weltling bin. Gut, während er dieses schmerzhafte Gefühl empfindet, hegt er keine Abneigung dagegen. Obwohl er schmerzhafte Gefühle empfindet, sucht er keine Zerstreuung in sinnlichen Vergnügen. Und warum? Weil der erfahrene edle Schüler einen anderen Weg aus den schmerzhaften Gefühlen kennt. Empfindet er ein angenehmes Gefühl, dann empfindet er es losgelöst. Empfindet er ein schmerzhaftes Gefühl, dann empfindet er es losgelöst. Also es ist eine Übersetzung, das ist immer schwierig. Ne? Dies wird ein erfahrener edler Schüler genannt, der von Geburt, Altern und Tod losgelöst ist, der nicht mehr an Kummer, Jammer, Schmerz, Niedergeschlagenheit und Verzweiflung gebunden ist, der vom Leiden losgelöst ist. Ich könnte sagen, das ist auf der einen Seite das Versprechen des Buddha hier, aber es ist ja andererseits auch eine quasi wie eine Anweisung. Ne? Es ist die Frage, was meint er mit Loslösung? Ja? Ich habe mir die Frage gar nicht jetzt vorher so richtig gestellt. Habe ich das nochmal beantwortet? Vielleicht kommt das noch, aber was würdet ihr sagen? Was meint er denn mit Loslösung?
Identifizieren. Ja. Ich bin der Schmerz.
Genau. Dass ich sage, ich bin der Schmerz, das ist mein Schmerz und so weiter. Wer hat das gesagt? Du, ne? Gundolf, ja. Und was macht das, wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht identifiziere? Also zumindest bis zum Wissen gerade in der Praxis, aber auf jeden Fall in der Theorie.
Würde ich nicht so sehr darunter leiden. Ist der Schmerz noch da, also körperlich, aber die Psyche ist dann entspannter, kann da anders mit umgehen und das
genau.
Wahrscheinlich nicht so, ja, das Leiden ist dann nicht so
genau, weil erstmal dieser zweite Pfeil nicht geschossen wird und weil ich eben, weil ich den Schmerz einfach, man muss aufpassen, aber ein bisschen als isoliert sehen kann, ja. Also das ist der Schmerz, aber das bin ich. Leichter bei leichten Schmerzen als bei schweren Schmerzen. Das sage ich jetzt aus aktueller Erfahrung, ja. Aber das ist die Idee. Und leichter auch aus meiner Sicht bei psychischen Schmerzen. Aber das ist jetzt eine subjektive Ansicht, die ich dazu habe.
Jetzt haben wir ja ein bisschen Abstand zum Schmerz vielleicht damit geschaffen. Jetzt mal die Frage, ganz kurze Antwort vielleicht. Ist das dann auch sinnvoll, den Schmerz ein bisschen zu untersuchen und anzugucken? Wie fühlt er sich an? Oder ist das dann schon wieder zu weit?
Ich bin ehrlich gesagt, also wenn du mich persönlich fragst, bin ich nicht ganz sicher. Die Theorie sagt, ja, man soll Schmerz angucken. Wenn man in den Schmerz hineinguckt, also das heißt, ich gehe quasi mit meiner Aufmerksamkeit mitten in den Schmerz hinein, dann stelle ich eben fest, dass der Schmerz, der mir als solides Gebilde erschienen ist, sich auflöst. Er ist zum Beispiel mal stärker, mal schwächer, erstmal in der einen Position, erstmal in der anderen Position und so weiter. Also das wird durchaus empfohlen. Ich weiß nicht, was ein Schmerztherapeut dazu sagen würde. Ich habe jetzt hier, ist keiner anwesend wahrscheinlich, oder jemand, der sich damit, hat sich jemand damit beschäftigt. Denn was ich da natürlich auch mache, ist, dass ich mich mit dem Schmerz auch intensiv beschäftige, ob das nicht das Schmerzgedächtnis aktiviert, bin ich nicht sicher. Und da ist es vielleicht ein Unterschied, wenn ich zum Beispiel in der Meditation, ich weiß es nicht, ich sage wirklich so, wie es ist, wenn ich in der Meditation sitze und habe einen Haltungsschmerz, dann kann es sehr wohl sein, dass diese Methode dazu führt, dass dieser Schmerz sich dann quasi auflöst, dadurch, dass ich mich damit beschäftige. Ich bin mir in meinen Zahnschmerzen nicht so sicher. Ich habe mich nicht getraut, wenn ich ehrlich bin, und da müsste man jetzt vielleicht nochmal jemand anderen fragen, ich habe mich nicht getraut, mich zu sehr mit dem Schmerz zu beschäftigen. Ich habe dann doch lieber, nachdem ich es ein bisschen probiert habe, eine Schmerztablette genommen, die Gott sei Dank gewirkt hat. Aber das ist ja was anderes. Das eine ist ein Schmerz, den ich nicht durch Verspannung oder so habe, sondern der eben wahrscheinlich andere Ursachen hat. Wenn ich verspannt bin, dann wird natürlich das eine andere Wirkung haben. Wenn ich in die Verspannung hineinspüre und so, dann löst sie sich unter Umständen auf. Das war jetzt die ehrliche Antwort und die subjektive.
Die Victoria, die Halskugel.
Ja, Victoria.
Einen Moment. So, jetzt habe ich meine Stimme wieder.
Gerne.
Was ich dazu sagen wollte, es gibt auch natürlich einen Unterschied zwischen psychosomatischen Schmerzen und einem reinen körperlichen Schmerz. Ich denke schon, dass zum Beispiel auch der Zahnschmerz, ne? Es gibt ja Zahnschmerz, der durch, weiß ich nicht, irgendeine Fehlstellung oder was auch immer verursacht worden ist oder weil der Nerv schon betroffen ist, wie auch immer. Aber es gibt auch Zahnschmerzen, die tatsächlich psychosomatisch sind. Na, also das wäre zum Beispiel dieses Knirschen.
Ja.
Aber das ist mal wieder so ein Hinweis für die innere Unruhe, weshalb man versucht sozusagen den Schmerz zu zerkauen und runterzuschlucken, im übertragenen Sinne. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass während der Meditation ich diesen Schmerz irgendwo schon auflösen kann. Aber mal wieder so zurück zu diesem, das Problem verstehen, ne? Das, was Dalai Lama gesagt hat. Also die Ursache meines Leidens zu verstehen.
Genau. Die Ursache, es ist ja zweierlei. Einerseits sagt er ja, dass das Leiden immer da ist. Also es ist immer, wenn das, ich würde sagen, das ist anders formuliert, wenn dieses Leiden nicht da ist, ist bestimmt das andere Leiden da. Aber klar, die Ursache spielt natürlich eine Rolle. Wenn ich durch Zähneknirschen das verursache, dann muss ich natürlich andere Maßnahmen ergreifen, als wenn, was weiß ich, der Zahnarzt mir in den Nerv gebohrt hat oder so.
Genau, das, worüber wir gerade gesprochen haben, also so ein durch Meditation kann man das schon, ne, durchaus lösen tatsächlich. Auch genauso dieser Haltungsschmerz, ne, so dass man beim Sitzen, wenn auf einmal, weiß ich nicht, das ist mir schon mal während der Meditation passiert, dass ich auf einmal so einen Aha-Effekt habe und dann spüre ich so eine Erleichterung, weiß ich nicht. Es würde die Last von den Schultern fallen. Ne?
Ja, das hat eben was damit zu tun, dass man dann den Schmerz selber produziert hat, während eben, wenn, was weiß ich, der Zahn mit Karies, der ist an den Nerv gegangen und so. Und
ja.
Das ist nicht selber produziert in dem Fall. Es hängt eben von der Situation ab. Ja, danke.
Ja.
Ja. Und es wird immer wieder berichtet, also so, ich mache einen Meditationskurs und jemand kommt mit Dauerschmerzen und meditiert und sagt, boah, jetzt war plötzlich der Schmerz weg. Und das gibt ihm dann zu denken. Das heißt nicht, dass er nicht wiederkommt, aber in der Meditation durch die starke Konzentration war der Schmerz dann weg. Oder es gibt den Bericht von Ajahn Brahm, dass er in Thailand, wo er lange Zeit im Kloster gelebt hat, und ich glaube ihm das auch, dass er massivste Zahnschmerzen hatte, da gab es aber keinen Zahnarzt. Und dann hat er als Meditationspraktiker sehr, sehr intensiv meditiert, ist in sehr tiefe Versenkungen gefallen und da war der Schmerz eben auch weg. Da sind dann in der Art Versenkung, die er da praktiziert hat, waren sämtliche Körpergefühle weg. Und das ist ihm leichter gefallen zu meditieren, weil er jetzt wusste, jetzt kommt es drauf an. Aber das ist eine Frage natürlich, wie viel meditiere ich, wie gut bin ich sozusagen da drin und so weiter. Das muss nicht immer gelingen.
Vielleicht ist es hilfreich, da zu wissen, dass der Schmerz ja gar nicht im Körper entsteht. Das ist ja nur in Anführungszeichen eine Sensation. Mhm. Das Schmerzerleben findet im Gehirn statt.
Ja, nur ist die Frage, kann ich das abschalten nach Belieben?
Das hört sich so an.
Ja, in dem Fall ja, aber ich meine, jetzt als, wie war das?
Also das kann man vielleicht...
Unerfahrener Weltmensch.
Man sollte das vielleicht versuchen, aber das ist jetzt auch nur in so einer Fantasie von mir, das Gehirn abzulenken mit anderen Sachen.
Ja.
Wenn man da sehr geübt ist, kann es sein, dass dieses Schmerzerleben nachlässt.
Ja, gestern, vorgestern war ja einer, der Gerd, wer den kennt, ne, war ja hier, der sagt, er hätte das auch gehabt und er hätte festgestellt, wenn er von da nach da guckt, also von diesem Gegenstand auf diesen Gegenstand, im Moment des Wechsels hat er keinen Schmerz. Das ist ja sowas, ne? Aber leider, als er dann an dem anderen Gegenstand angekommen war, war der Schmerz wieder da. Es war also nur ein Sekundenbruchteil. Gut, wir, ne? Wir müssen es nicht, wir haben genug diskutiert. Ajahn Sumedho, das ist ein Schüler von. Ein Kollege, könnte man sagen, von diesem Ajahn Brahm, also auch Theravada, also eine Richtung, die dem frühen Buddhismus sehr ähnlich ist. Und Schüler von Ajahn Chah, sagt ihm einen, manchen sagt es was, anderen sagt es nichts, also ein sehr bekannter thailändischer Mönch, der sagt Folgendes: Diese Einsicht, die edle Wahrheit, ist die einfache zur Kenntnisnahme, dass Leid da ist, ohne daraus etwas Persönliches zu machen. Die Anerkennung dieser Tatsache ist eine wichtige Einsicht. Mentales Leiden oder physische Schmerzen einfach anzusehen, sie als Dukkha, also Leiden zu sehen oder unbefriedigt sein und nicht als persönliche Misere, also ähnlich wie der Dalai Lama. Ne? Es einfach als Dukkha zu sehen und nicht auf gewohnheitsmäßige Art darauf zu reagieren. Sagt er, man sollte Dukkha verstehen und nicht einfach versuchen, es loszuwerden. Und im Pali bedeutet verstehen, das Leid wirklich zu akzeptieren, darunter zu stehen oder es zu umarmen. Thich Nhat Hanh würde diese Formulierung benutzen. Umarme das Leid. Ja. Anstatt nur einfach darauf zu reagieren. Ich ermutige euch zu versuchen, Dukkha wirklich zu verstehen, es wirklich anzusehen und zu akzeptieren. Und wir schauen nicht auf das Leid, das von außen kommt, sondern auf jenes, das wir darum herum in unseren Geistern kreieren. Also wenn mir jemand eine runtersticht, wird es wehtun. Das ist das Leid, was von außen kommt. Alles, was danach folgt, also meine Wut über den anderen, mein Wunsch zurückzuschlagen, meine Trauer darüber, dass ich geschlagen war und so weiter, all das ist selbstproduziert. Obwohl es natürlich der Anlass von außen kommt. Und wäre das nicht gewesen, hätte ich diese Art von Gefühlen in diesem Moment nicht gehabt. Ja. Wir können über Umstände reflektieren, die bei uns Unwillen und Ärger erzeugen. Ist da wirklich etwas nicht in Ordnung oder kreieren wir selber Dukkha in Bezug darauf? Dann beginnen wir, die Probleme zu verstehen, die wir in unserem Leben und im Leben anderer kreieren. Dukkha ist übrigens, heißt Leiden, unbefriedigt sein, aber es wird auch verwendet für unrund laufen, wie ein Rad, das unrund läuft. Und da merkt ihr, dass es das gemeint ist, das Leben läuft nicht rund. Ja? Wir fühlen uns jetzt gut, aber es ist irgendwie holprig, weil dann kommt doch wieder was. Aaron.
Ja, in dem Zusammenhang ist mir letztens eine interessante Definition gekommen, die ich in dem Moment vielleicht mal teilen möchte. Und zwar, Leiden ist die Zeit zwischen dem Entstehen eines Wunsches bis zum Erfüllen des Wunsches. Also jetzt im Zusammenhang mit deinem Beispiel vom Runterschlag, eine reinschlagen, ist es, dann hast du natürlich den Wunsch, dass der Schmerz aufhört und dass der Konflikt, der auslöst, weg ist, und bis all diese Wünsche, die im Moment entstanden sind, aufgegangen ist, hast du dann sozusagen Leid.
Richtig. Und tatsächlich habe ich meine Schmerztablette genommen und hat der Schmerz nachgelassen, empfinde ich ein Glücksgefühl. Also am Anfang, also die ersten Male, wo ich die genommen habe, war es besonders stark. Hinterher habe ich mich dran gewöhnt. Ja, weil irgendwie im Kontrast, oder weil ich jetzt so ein Gefühl von Zufriedenheit habe, es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Das kann man wirklich spüren, wenn man ihn spürt. Trifft es das ungefähr auch mit? Ja. Gut. Ach, die Schokolade.
Ich habe noch mal eine Frage. Ja. Also da wird aber ganz explizit unterschieden zwischen verstehen und akzeptieren und aber nicht nachempfinden, das Leid.
Was meinst du mit nachempfinden?
Ja, also man sollte Dukkha verstehen und nicht einfach versuchen, es loszuwerden, ist klar. Aber zum Beispiel das Leid der Welt, dass ich nicht selber den Schmerz nachspüre, wenn ich sehe, dass Kinder sterben oder jetzt Erdbeben.
Ja, also, da werden wir uns beim nächsten Mal tatsächlich mit beschäftigen. Es gibt diesen Begriff des etwas unglücklichen Begriff des Mitgefühls.
Ja.
Und der Buddha propagiert sozusagen, und das teile ich im Übrigen auch deutlich, dass du zwar ein Gefühl, dass es hilfreich ist, ein Gefühl zu haben, wenn andere leiden, dass man das auch ein bisschen mitspürt, Empathie quasi, aber dass die Haltung, die sich daraus entwickeln sollte, eine Haltung des Helfens ist. Also daraus sollte ihr merkt schon, wie ich das formuliere. Ja? Also da ist auch eine Idee dahinter, wie es sein sollte, wie es hilfreich ist. Nämlich die Haltung sollte sein, ich spüre, da ist Leid und ich möchte dann helfen. Und nicht, ich spüre, da ist Leid und leide dann mit und werde unfähig zu helfen, weil ich eigentlich mich auch noch schlecht fühle.
Und zwischen Mitgefühl und Mitleid sozusagen.
Ja, das ist ein Unterschied, und deswegen mag ich den Begriff Mitgefühl auch nicht, sondern es ist sowas wie Empathie und der Wunsch zu helfen. Das wäre ein bisschen komplexer als Übersetzung dafür, was da gemeint ist. Und weil das führt zu nichts, wenn ich mit dem Leid anderer leide. Das sagen ja auch viele Leute, die sagen, boah, ich kann gar nicht mehr ruhig schlafen, weil jetzt der Krieg in der Ukraine ist und weil jetzt die Bedrohung durch Russland so groß ist. Das kann ich auch verstehen, dass man das so empfinden kann. Aber es ist nicht, was der Buddha empfehlen würde. Er würde sagen, tu was daran, dass du zwar das Leid spürst oder mitempfinden kannst im Rahmen des Sinnvollen, dass Leute da leiden. Nicht, man soll nicht gefühllos durch die Welt laufen und sagen, ja gut, was soll's, ja. Aber dann eben nicht jetzt sich da reinsteigern, sondern eben sagen, okay, boah, das ist scheiße, also tue ich was.
Im gefühlvollen Sinne von verstehen.
Ja, du verstehst das, du kannst es auch ruhig ein bisschen mitempfinden, aber eben nur, das kann man steuern. Also je nachdem, wie man aufgestellt ist, wenn man sehr sensibel ist, ist es schwieriger zu steuern. Ne? Wenn man weniger sensibel ist, ist es leichter zu steuern, aber man kann das steuern. Ich kann mir mehr oder weniger Nachrichten ansehen. Ich kann ganze Bücher darüber lesen, wie schrecklich Kriege sind. Das ist wahrscheinlich nicht hilfreich, um weniger mitzuempfinden. Ja? So, und wenn ich was tue, wenn ich aktiv was tue und wenn ich nur spende oder wenn ich Sachen, Klamotten sammle und die da hinschicke oder was auch immer ich für angemessen halte, das kann ja sehr unterschiedlich sein, dann ist es schon besser. Und dann ist es auch das, was der Bruder sagen würde, was hilfreich ist. Das war jetzt eine lange Antwort auf die...
Ja, aber das habe ich verstanden, ja.
Genau, und damit werden wir uns unter anderem beim nächsten Mal beschäftigen. Gut, dann lassen wir es jetzt erstmal bei der ersten edlen Wahrheit und beschäftigen uns mit den weiteren Wahrheiten dann nach dem Mittagessen, weil wir haben ja 13.30 Uhr, ja? Das Ei, das sollst du jetzt, du sollst, also sag mal, spüre mal, dass da ein Wunsch entsteht. Es sei denn, du magst keine Schokolade. Ja, ich kann das auch ein bisschen verstärken vor Mittag oder Mittagspause.
Schon seit 4 Generationen sorgen wir hier herum dafür, dass unsere Kühe die gute Alpenmilch geben, die die Milka so zart macht.
Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt.
Ich muss im Augenblick eher an meine Zähne denken, wenn ich das sehe, aber egal. Gut.